Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. In diesen auch etwas komischen Zeiten muss ich ein bisschen an den Maulkorb noch gewöhnen. Aber ich möchte zu Beginn noch einmal still werden, noch einmal beten. Habe Dank, Herr, dass wir auch heute Morgen hier zusammenkommen, Herr, um von dir zu hören, Herr. Denn du hast Worte des ewigen Lebens, Herr, und du trägst uns hindurch, Herr. Und so bitte ich dich hier um deinen Segen, Herr, dass du mich zum Segen lässt für meine Geschwister. Amen. Ja, ich habe heute Morgen einen Text, der nicht unbedingt typisch weihnachtlich ist, aber ich muss sagen, der mich immer wieder neu anspricht, weil er so facettenreich ist, so eine Begebenheit, die so viel Aussagekraft enthält. Und zwar finden wir das im Matthäusevangelium. Da ist diese Begebenheit am ausführlichsten beschrieben, und zwar im 14. Kapitel, dem 22. Vers. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in den Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Soweit der Text. Ich will noch einmal von dem Wasser Gebrauch machen. Vielen Dank dafür nochmal. Und ich muss sagen, diese Begebenheit, die uns hier geschildert wird, sie spricht mich immer wieder neu an. Und zu Beginn, muss ich sagen, hat mich immer der erste Teil sehr angesprochen und sehr bewegt, wo es heißt eben, wie sie Jesus auf dem See sahen, gehen sahen, erschraken sie und sie schrien und hatten Furcht und meinten, es wäre ein Gespenst. Diese gestandenen Männer, die schon einiges sicherlich durchlebt haben in ihrem Leben und wie sie Furcht und, ja, man kann sagen, blanke Panik gepackt hat. Und wie Jesus dann sich sogleich zu erkennen gibt. Und das mit diesen fantastischen Worten, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das erinnert mich so an die Stelle im Johannesevangelium im 10. Kapitel, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist so, woran mich das so erinnert. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir kennen die Stimme unseres Herrn und Heilandes. Und sie gibt uns Trost. Und gerade eben diese Worte, eben, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann, dass er uns festhält und eben, wie auch sagt, von seinem Vater spricht, der größer ist als alle und als alles, was man sich vorstellen kann. Und dass eben auch niemand sie aus der Hand des Vaters reißen kann. Und dieser Nachsatz, damit es da kein Missverständnis gibt, in wessen Hand wir denn nun sind, in der Hand des Sohnes oder des Vaters, fährt er gleich fort und sagt, ich und der Vater sind eins. Das ist dieses Wunderbare, es ist eins und wir sind in seiner Hand geborgen. Das ist so der erste Teil, der mich immer wieder neu angesprochen hat oder neu anspricht und fasziniert, dieses Bild. Aber der zweite Teil eben, der, wo ich heute Morgen den größeren Augenmerk drauf richten will, ist dieses Bild von Petrus. Es ist so, als wenn Jesus hier einen kurzen Anschauungsunterricht uns gibt mit einer Begebenheit, einem plastischen Bild, was so vieles vom Geistlichen und von der Realität beinhaltet und uns da eben ganz plastisch vor Augen führt, wie eben Jesus auf dem Wasser geht. Und diese Situation eben, wie diese Jünger in dem Boot sitzen, das Boot, das auf ist, zu neuen Ufern, so ein Bild für die Welt. Wir kennen diesen Ausspruch eben, wir sitzen alle in einem Boot. Es gab mal einen Schlager, der auch so ähnlich hieß. Und wir sitzen alle in einem Boot. Wir können ja nicht von der Erde fort. Es gibt ja keine Möglichkeit. Man könnte fast sagen, oder willst du auf dem Wasser gehen? Wo willst du hin? Wir haben nur diese eine Erde, wir haben dieses Leben und wir sitzen doch alle in einem Boot. Wir leben auf derselbe, bewohnen dieselbe Erde. Es ist augenscheinlich eben optionslos. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also sollten wir auch zusehen, wie wir hier am besten oder das Beste daraus machen. Und das Meer, dieses Wasser, dieses See, wo das Boot drauf schwimmt oder drin schwimmt, wie man es auch immer sehen möchte, was eben mal ruhiger sein kann, aber auch stürmisch sein kann, wie das Leben eben stürmisch sein kann und wie wir es eben jetzt auch erleben, dass es eher eine unruhige See ist wie eine ruhige See, wenn wir das gesamte Weltgeschehen einmal anschauen. Und man muss eigentlich fast sagen, es gab eigentlich nie Zeiten, wo die See ruhig war. Es war immer irgendwas in Bewegung. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, die zwei Weltkriege, die Angst vor dem dritten Weltkrieg und so weiter. Also ein fantastisches Bild, was uns hier eigentlich ganz plastisch vor Augen geführt wird. Der Mensch, der in dem Boot sitzt und keine Möglichkeit hat zu entkommen. Und sich eben doch irgendwo immer im Kreise dreht, versucht mit irgendwelchen Mitteln eben ans Ufer zu kommen, zu besseren, aufzubrechen. Und man hat so den Eindruck, oder ich möchte es fast so sagen, eben, dass eben alle Religionen, die wir so kennen, der Versuch, der krampfhafte Versuch ist eben daraus zu entfliehen und auf dem Wasser zu gehen und doch scheitern. Und so sehen wir eben, dass eben trotz dieser ganzen Errungenschaften, die wir haben, doch diese Verderbtheit uns anhaftet. Und eben, wir alle wissen, dass eben dieses Boot, in dem wir stehen oder in dem wir sitzen, doch eigentlich nie am Ziel ankommen wird. Es wird nie das andere Ufer erreichen können. Wir werden zu neuen Ufern, wir gehen goldenen Zeiten entgegen. Danach folgte der Erste und der Zweite Weltkrieg. Es ist alles so verderbt. Und es erinnert mich so an so ein Bild, als ich in der Vorbereitung war. Ich habe bei mir auf der Arbeit so eine Pflanze stehen, so eine rankende Pflanze. Und die ist schön grün und trägt Blätter. Und unten ist sie jetzt abgetrennt worden, hat ein Tier angebissen. Und jetzt sieht man eben, wie oben so schöne grüne Blätter sind, die neuen Errungenschaften und die ganzen Fortschritte, die wir machen und unsere Rechtsstaatlichkeit und unser Menschenbild und so weiter, wunderbare Sachen. Aber wenn man dann weiter hinunterschaut, dann fängt man an, sieht man schon, die ersten Blätter fangen an, gelb zu werden. Und dieser Stängel, dieser Halm, in dem die Blätter sind, fängt an einzufallen, kriegt so Risse. Wenn man weiter runter geht, sieht man, die Blätter sind schon braun, verfärbt, fallen ab. Und je weiter man runterkommt, umso mehr sieht man im Grunde genommen den Tod von unten hinaufsteigen. Wie eben sich das unten schon gelblich zersetzt, der Stängel. Und man sieht eben, die Pflanze wird so nicht mehr lange machen. Und irgendwann wird der Tod eben auch vorne oben das Grüne einholen. Und so ist man noch fast geneigt zu sagen, eben, irgendwann wird sich der Mensch selber vernichten. Wie oft standen wir schon so kurz vor dem Dritten Weltkrieg, und wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr da oder wäre ich gar nicht erst geboren, weil es hätte schon alles in Schutt und Asche gelegen. Wir kennen die ganzen Pläne, was eben während des Kalten Krieges war, wo eine brisante Kriegsgefahr war, wo man eben Deutschland mit Atomwaffen zur Hälfte vernichtet hätte, wenn der Russe gekommen wäre und. Ich möchte da, brauche da gar nicht groß drauf eingehen. Ich denke, viele von euch wissen das. Und so sehen wir diese Situation der Welt, dieser Nussschale, hätte ich fast gesagt, auf dem Meer, auf diesem tobenden Meer, ohne Aussicht auf Hoffnung. Und ich möchte fast sagen, eben diese neuen Ufer, dieses Elysium, wie es uns in der europäischen Hymne vorgegaukelt wird, es gibt kein Elysium, das ist eine Fabel. Es gibt in der Unterwelt keinen Ort der Glückseligkeit. Und sie werden dort auch nie ankommen. Und so ist es eben, ja, dass eben dieser Mensch da sitzt. Und ich finde es faszinierend, eben, wie dann dieses Bild ist, wie dann eben Jesus auf dem Wasser kommt. Er kommt auf dem Wasser dem Menschen entgegen. Er kommt nicht aus dem Boot heraus. Das ist vielleicht in Bezug auf Weihnachten. Deswegen glauben wir auch nicht, dass eine junge Frau Jesus geboren hat, sondern es war eine Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen. Jesus kam nicht aus dem Boot, sondern er kam zu dem Boot und ging auf dem Wasser und hat das Unmögliche möglich gemacht. Physikalisch unmöglich. Unser Verstand verweigert das zu realisieren, zu glauben. Da steigt unser Verstand aus, aber es ist so. Jesus geht auf dem Wasser und wie ich schon sagte, diese ganzen Religionen versuchen es dem gleich zu tun und müssen eben scheitern. Und ich möchte jetzt sagen, wie es so ist, eben Wasser hat eben keine Balken, wie man so schön sagt. Und ich finde es faszinierend, eben was uns zu dem Schluss kommen lässt, dass eben etwas geschehen muss, um dieses Unmögliche möglich zu machen. Und das lesen wir dann eben in Vers 28, wie Petrus eben ihm antwortete, als er Jesus erkannte und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Und da sprach er, da sprach Jesus, komm. Das ist das, was geschehen muss, um das Unmögliche möglich zu machen. Es muss der Ruf Jesu kommen, komm. Und dann geschieht etwas Wunderbares, was hier so ganz nebenbei eigentlich so halb, wie natürlich, wie normal beschrieben wird, wie dann Petrus eben aus dem Boot, aus dem Schiff ausstieg und auf dem Wasser zu Jesus ging. Auf einmal stand er auf dem Wasser, was eben unmöglich, unvorstellbar ist, auf einmal möglich geworden. Das ist eben, wo Jesus ruft, komm. Und das ist so dieses Wunderbare, er muss dich bei deinem Namen rufen, wie hier, ich sag mal, die Wiedergeburt in ganz simpler Art und Weise uns beschrieben wird, was dort geschehen ist, wenn er ruft, komm. Und ich möchte uns dazu aus dem Jesaja, im 43. Kapitel, das noch lesen. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieses bei deinem Namen gerufen finde ich so fantastisch, denn dieses Kommen galt nicht den anderen Jüngern, sondern es galt ausschließlich Petrus, weil er hatte gefragt, er hat gesagt, befiehl mir, und er hat zu Petrus gesagt, komm. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, und so dürfen auch wir uns bei unserem Namen gerufen wissen. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Das ist diese wunderbare Zusage, die hier Realität geworden ist. Eben dadurch, dass Petrus ausstieg und auf dem Wasser ging. Wir kennen auch eben, wie Jesus sagt, der schmale Weg, der zum Leben führt. Von Natur aus sind wir auf dem breiten Wege. Es ist ein anderes Bild. Man könnte sagen, wir sind im Schiff von Natur aus. Der Weg, der breite Weg, der in die Verdammnis führt. Weil unsere Sündhaftigkeit und unsere Sünde es uns unmöglich macht, vor Gott zu bestehen. Und dieses Todesurteil über uns steht. Die ewige Trennung von Gott. Aber eben der schmale Weg, der zum Leben führt. Und ich kann mich an eine Aussage eines Predigers, eines Verkündigers erinnern. Ich glaube, die wurde mir zugetragen. Aber ich meine auch, der Prediger ist einigen von uns noch bekannt, Paul Madsen. Und der hat einmal formuliert und einmal gesagt, eben, der schmale Weg, der ist so schmal, dass ich ihn gar nicht gehen kann. Ich passe da gar nicht drauf auf diesen schmalen Weg. Und er wollte damit diese Unmöglichkeit ausdrücken, so unmöglich wie es ist, auf dem Wasser zu gehen, für uns Menschen, so wie wir sind, zu Gott zu kommen. Mit unserer Verderbtheit, mit unserer Sündhaftigkeit, mit dem bösen Herzen, wo die Bibel zu Recht sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf an. Und eben hier in diesem, es wird gar nicht richtig erwähnt, aber wo hier diese Veränderung stattfindet, diese Neugeburt, wo wir ein neues Herz, ein neues Leben bekommen, eine neue Ausrichtung auf Jesus Christus, die uns eben fähig macht, diesen Weg zu gehen. Den Weg, der unmöglich ist. Für Menschen unmöglich, bei Jesus aber möglich. Und deswegen möglich, weil er uns erkauft hat, weil er sein Leben gelassen hat und uns mit seinem Blut erkauft hat. Und dieses Wunder der Wiedergeburt, dieser Kraftakt, dieser Schöpfungsakt dadurch möglich wurde, dass wir ihm entgegengehen können. Und dann sehen wir aber auch weiter in dem Text, darf ich sagen, nach dieser ersten Euphorie, nach dieser ersten Freude, die wir haben dürfen, wenn wir wissen, wir haben ewiges Leben, wir sind bekehrt, wir sind neu geworden, eine neue Kreatur, dann kommt aber die Realität, die ihn wieder einzuholen scheint. Wenn wir in Vers 30 dann lesen, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und das ist, denke ich, zweierlei. Zum einen, es ist auf der einen Seite so tückisch, wenn man sehen kann, wenn man beurteilen kann, wenn man die Zeit hat, das zu beurteilen, darüber nachzudenken. Ich will mal aus Petrus seinem Leben zwei Beispiele nennen. Das eine, wo er im Affekt gehandelt hat, wo Jesus ja sein Sterben ankündigt und Petrus sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verraten. Und Jesus sagt ihm, jawohl, du wirst mich verraten, noch ehe der Hahn kräht. Und dann kommt die Situation, wo diese Kriegsleute und das ganze Volk da kommt und Jesus verhaften will. Und wie es Petrus ist, der im Affekt das Schwert zieht und zuhaut. Und wir wissen, er hiebt dem einen Knecht da das Ohr ab. Und ich denke mal, das war kein Schnitt mit dem Skalpell, gezielt nur das Öhrchen, sondern wenn ich das mal so ein bisschen derbe formulieren darf, er hat wahrscheinlich zugeschlagen, im Affekt nicht richtig gezielt, ist vom Schädelknochen abgerutscht, das Ohr und in der Schulter hängen geblieben. Ich glaube nicht, dass das nur so ein sanftes war. Und das Gewaltige, was ich dabei finde, die Situation ist nicht eskaliert. Er hat das Schwert gezogen, sie sind ja ausgezogen, haben damit gerechnet oder rechnen müssen, dass vielleicht ein Widerstand da ist. Und wo er dann das Schwert zieht und zum Angriff übergeht, ist die Situation nicht eskaliert, dass die anderen auch mit Waffengewalt entgegengekommen sind, sondern Jesus spricht eben, stecke dein Schwert zurück und heilt den Geschlagenen. Und das zeigt mir auch, dass Jesus zu jeder Zeit die Kontrolle über jede Situation hat. Nichts läuft aus dem Ruder. Aber hier im Affekt hat er zugeschlagen und wäre im Kampf gestorben oder später hingerichtet worden. Ohne drüber nachzudenken. Sofort. Und dann sehen wir aber auch das Versagen, wo er dann bei der Magd ist und die Magd sagt, du gehörst doch auch dazu, du bist doch einer von ihnen. Und dann rattert das, jetzt stehe ich hier, keine Waffe dabei ausgeliefert. Ich sehe ja, was da kommt und wie sie mit Jesus umgehen. Und wenn ich jetzt zugebe, was wird dann passieren? Vielleicht werden sie mich auch festnehmen. Vielleicht auch erleide ich das gleiche Schicksal. Und er versagte. Er verleugnete. Dreimal, wissen wir. Und so eben, ähnlich eben auch hier eben. Er sah diesen Sturm, der auf sich da zusammenbraut, auf ihn zukam. Und er wurde sich dessen bewusst, gewahr, vielleicht schaut unter sich, was mache ich hier, ich stehe auf dem Wasser, es ist unmöglich, wie kann das gehen, und da kommt der Sturm, wie kann ich bestehen, nirgendwo eine Stütze zum Halten, nichts, was man anfassen kann, wo man sich dran klammern könnte, falls da das Wasser unten weich wird und ich versinke, das Boot, das Schiff ist schon weit weg, da komme ich auch nicht mehr hin. Und in dieser Hilflosigkeit fürchtete er sich. Verständlicherweise. Ganz verständlicherweise. Und wir wissen auch, dieser Sturm, was das sein kann. Die Stürme des Lebens, das ist, wie ich schon sagte, dann dieser Ausflug oder dieses Bild eben, die Realität nach diesem ersten Jawohl. Und dann kommt aber das Leben. Und dann sehen wir diese Lebensstürme, wie sich zusammenbrauen. Es kann einmal im ganz Privaten, im Persönlichen sein eben, wo man Zukunftsängste hat, wo man nicht weiß, was wird morgen sein, habe ich morgen noch Arbeit, wie wird das vorangehen, vielleicht gesundheitlich eine schwerwiegende Diagnose, die eben mich aufrührt, wo ich eben hilflos bin. Oder aber auch, wenn man hinausschaut und wir sind ja keine naiven Optimisten, die sagen, ach na ja, das wird schon alles. Und ne, wie der Mann, der aus dem Hochhaus springt und im 18. Stock noch sagt, ach, bis hier ist alles gut gegangen, es wird auch weiterhin gut gehen. Nein, ich denke, so sind wir Christen nicht. Wir wissen sogar noch mehr als die Welt. Wir wissen, was auf die Welt zukommen wird, was sich dort für einen Sturm zusammenbraut, wenn wir in die Offenbarung hineinschauen. Schreckliche Gerichte, die noch kommen werden. Aber auch in der Zeit, in der wir jetzt heute leben, muss man doch sagen, da braut sich was mächtig zusammen. Wenn wir nur allein das Wirtschaftliche betrachten, wie viele zigtausende Arbeitsplätze im nächsten Jahr und in den kommenden abgebaut werden, angekündigt werden, wir werden abbauen. Das geht in die Hunderttausende. Gut bezahlte Jobs, die dann nicht mehr da sind. Menschen, die arbeitslos werden, die dann auch als Einzahler in den Sozialsystemen fehlen werden, in den Renten oder auch Steuerbeiträgen, Lohnsteuern. Das wird alles einen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Und wir werden sehen, oder andersherum, wenn man das dann so zu Ende denkt, in was für eine dramatische Krise wir drohen, hineinzukommen, wirtschaftlicher Art. Das kann hin bis zu einer massiven Bankenkrise kommen, wenn dann die ganze Immobilienblase platzt, weil die Kredite dann nicht mehr bedient werden können und so weiter. Also da braucht man nicht Diplomökonom zu sein, um das zu sehen. Und wenn man dann sieht, dass wirtschaftlich oder dass politisch da kein richtiges Gegensteuern zu erkennen ist, dass da auch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht. Und wir hören nur Millionen Beiträge oder Millionen Förderungen fürs Inland, Milliarden europaweit, Billionen, halbe Billionen, Beträge, die unser Denken, unsere Vorstellungskraft übersteigen. Wer soll das alles mal später bezahlen? Das sind so diese Dinge, die wir auf uns zukommen sehen, abgesehen von der ganzen Impfgeschichte, die auch sehr, sowohl als auch, es gibt sehr viele Bedenkenträger dabei, andere, die sagen, alles gut, wunderbar, nur es gibt noch keine Langzeitstudien dazu, es ist noch ein sehr neues Verfahren, wo viele Fragezeichen zu sind, wo man jetzt letztlich Nachrichten erst gehört, in England eben sieht, wo man 100.000 impft, oh, da gibt es doch noch mehr Nebenwirkungen, wie wir bei den 20.000 festgestellt haben, teilweise sehr heftige Nebenwirkungen. Also sehr, sehr unsicher das Ganze. Und eine Impfpflicht soll ja nicht kommen, aber durch die Hintertür wird sie ja doch kommen. Das ist uns doch allen klar. Nehmen wir die Masernimpfung oder Ähnliches. Ich habe jetzt eben einen Schaustellervertrag eben einsehen können für das kommende Jahr, wo schon darauf hingewiesen wird, wer also da einen Platz mietet, dann muss der Veranstalter und auch seine Mitarbeiter müssen einen Impfnachweis haben gegen Corona, sonst dürfen sie da nicht aufbauen. Also wir sehen auch da, wird es in diese Richtung gehen. Und ja, wie wir schon auch in der Einleitung hörten, was den Menschen Angst machen kann. Angst macht. Was wird auf uns zukommen? Jetzt habe ich gerade gestern zufällig gehört, es soll einen neuen Corona-Stamm geben. Ist ja uns allen klar, dass damit kein Volksstamm gemeint ist, sondern in Südengland festgestellt und auch in Afrika. Man weiß noch nicht genau, was dabei rauskommt, aber und so weiter. Also dieser Sturm, der sich da zusammenbraut. Und Petrus, der dann eben das sieht. Wir, die wir das auch sehen, und wir sehen hier eben, ja, weil er dann eben zweifelt und er dann eben sank. Als der Wind erfürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Und das ist auch so aus dem Leben gegriffen, wenn das Wasser uns bis an die Seele geht. Ich finde das so einen fantastischen Ausspruch, den Jesus gemacht hat. Auch in unserem Leben können diese Nöte und diese Sorgen übergroß werden, dass wir den Blick auf Jesus verlieren und dass wir eben beginnen, wie Petrus, zu sinken und wir nur noch rufen können: Herr, rette mich. Wie es im Psalm 50, 15 heißt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Da haben wir nicht mehr viele Gebete und vieles dies und wie man es ausformuliert, sondern da schreit er nur noch: Herr, rette mich, wenn diese Finsternis zu groß wird. Und das ist dieses Gewaltige eben, dass Jesus da ist. Aber ich möchte noch einmal auf den Sturm eingehen, der mir deutlich macht oder auch uns deutlich macht, Bekehrung, was das eigentlich noch bedeutet. Bekehrung ist nicht nur ein: Ich habe jetzt neues Leben und ich bin jetzt bei Jesus und ist alles schön, sondern ich habe das Schiff verlassen. Ich bin nicht mehr unter der Macht der Finsternis. Ich bin herausgerufen, ich bin herausgetreten und gehöre nun Jesus. Und wie wir eben wissen, wie es in Epheser uns beschrieben wird, ich will es uns einmal lesen: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das ist das, was uns bewusst sein sollte. Wir haben die Seiten gewechselt und somit ist all das, was hier beschrieben ist, diese dunklen Mächte, sind uns zum Feind, zum Gegner geworden. Wir haben Kampf mit ihnen. Wir stehen in diesem geistlichen Kampf und diese Mächte, die sich in diesem Sturm aufmachen, uns entgegen, ja, vor denen kann man Angst haben, weil wir wissen, dass wir selber darin nicht bestehen können. Ich hatte letztlich ein Gespräch, Telefonat mit meiner Schwester und wir kamen auch über einige Dinge drüber zu sprechen und auch eben, ja, wie man eben in Zeiten der Bedrängnis, ob man da bestehen würde, so ein bisschen allgemeiner gesprochen. Und ich musste so, ich denke, jeder von uns stellt sich manchmal die Frage, wie hätte ich da bestanden, wenn wir dann die drei Freunde im Feuerofen denken, die da reingeworfen werden, hätte ich auch den Mut, stehen zu bleiben und meine Knie nicht zu beugen und wissentlich in den Tod zu gehen. Boah. Und ich muss so sagen, ich weiß, dass ich die Kraft nicht habe. Ich brauche da gar nicht groß drüber nachzudenken. Ich weiß, ich würde da kläglich versagen. Wenn der Feind uns entgegentritt, werden wir kläglich versagen. Wir haben nicht die Kraft, ihm zu widerstehen. Nicht ich, sondern Christus in mir. Und ich weiß, ich brauche die Kraft vom Herrn. Und ich weiß auch, dass ich sie dann, wenn ich sie brauche, bekommen werde. Dass wir sie dann, wenn wir sie brauchen, bekommen werden. Und wenn wir eben dann nur noch wie Petrus schreien können: Jesus, hilf mir. Und ich finde es so gewaltig, wie es dann weitergeht im Vers 31. Und das ist eben auch dieses Bild für unser Glaubensleben, für unser Christenleben. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. Er hat nicht lange gewartet, na, lass ihn mal ein bisschen Wasser schlucken, dass er mal merkt, sondern sogleich, als Petrus rief, im gleichen Moment hat Jesus ihn gepackt. Und das ist das Gewaltige. Er hat ihn gepackt und nicht eben versucht hochzuziehen, sondern er hat ihn hochgezogen. Bei uns ist es doch meistens so, wenn ein Ertrinkender gerettet werden soll, wenn ich ihn versuche hochzuziehen, zieht er mich eher rein, wie ich ihn raus. Hier ist es aber nicht so. Jesus hat die Kraft, hochzuziehen, rauszuziehen aus dem, worin wir uns befinden und auf festen Grund zu stellen. Das ist dieses Gewaltige. Jesus ist kräftig, er ist da, er ist treu und packt zu. Wir sind in seiner Hand. Aber auch, und das ist vielleicht etwas befremdlich, was Jesus da spricht, du Kleingläubiger. Das lesen wir häufiger, dass Jesus ihren Unglauben schallt. Auch wo er mitten unter sie angetreten ist und dann die Jünger ihren Unglauben schallt, dass sie nicht geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Da ist auch ein sehr energisches Wort des Zurechtweisens gemeint. Also hier richtet oder maßregelt Jesus Petrus und schallt seinen Unglauben. Warum hast du mir nicht vertraut? Warum hast du mir nicht geglaubt? Und ja, auch da muss ich gestehen, ich werde wohl auch mehr zu den Kleingläubigen wie zu den Großgläubigen gehören. Wie oft zweifelt man selber auch und ist bedrückt vielleicht und braucht eben die rettende Hand und ja, auch ab und zu eben ein ermahnendes Wort, du Kleingläubiger. Warum hast du vom Herrn weggeschaut? Warum hast du auf die Nöte, auf die Umstände, auf dich geschaut, auf deine Möglichkeiten? Es ist dir unmöglich. Glaube doch an den Herrn und lass dir diesen Blick nicht zum Herrn trügen oder verstellen. Und es ist so, wie es eben in Matthäus 26 heißt, und dazu möchte ich eben auch noch kurz kommen, eben, was ihm diesen Unterschied ausmacht. Wie kann ich denn bestehen in Zeiten der Anfechtung, dass es mir nicht immer so geht wie Petrus, dass ich eben fest werde im Glauben, dass ich eben standhaft sein kann im Glauben, wenn wir in Epheser eben die Waffenrüstung da angesprochen haben, wie Paulus eben den Soldaten als Beispiel nimmt, der standhaft ist, der nicht zurückweicht, sondern steht und seinen Mann steht im Kampf. Was ist das Geheimnis dieser Kraftquelle? Und das ist eben wie in Matthäus 26, Jesus seinen Jüngern sagt, im Vers 41, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es gibt sicherlich noch viele andere Dinge, die irgendwo immer an das Gleiche zielen. Wachet und betet. Seid nüchtern und besonnen und verlasset die heiligen Versammlungen nicht. Und das ist ein umso dringlicherer Appell, als dass wir sehen, das Ende der Zeit, will ich es mal so formulieren, als dass wir sehen, dass wir eben ja zum Ende dieser Weltzeit mit Riesenschritten entgegengehen, wo wir von diesen großen Verführungen und Abfall lesen. Umso wichtiger, sagt Jesus selber, dass es wichtig ist, dass wir die heiligen Versammlungen nicht verlassen, nüchtern und besonnen sind. Und ich will kurz auf dieses Wachsam eingehen. Und das Wachsam ist für mich nicht unbedingt, dass ich schaue, was für ein Wind und was für ein Sturm sich da zusammenbraut und ich da alles ganz haargenau erklären und sehen kann und mich womöglich darin verliere, indem ich immer tiefer und weiter forsche, was für ein Wind, was für ein Gewitter, was da auf uns zukommt. Ich kann mich da an ein Zeugnis von Pfarrer Wilhelm Busch erinnern, wie er sagte eben, wo es zum Dritten Reich kam, wo sie zusammengekommen sind. Eine gewisse Parallelität ist einfach gegeben. Immer ständig neue Verordnungen, im Vergleich dazu ist das hier noch harmlos, neue Verordnungen, neue Verhaftungen, neu, neu, neu. Und er dann irgendwann sagte, liebe Brüder, ich komme nicht mehr. Es ist mir, scheint mir für den Glauben unmöglich, das alles zu ertragen, indem ich schaue, wie groß der Feind ist, was der Feind alles macht. Man kann sich darin verlieren, dass man nur auf den Sturm, auf das Unwetter schaut. Genauso eben, oder wichtig eben, sind Irrlehren. Dass wir wachsam sind, dass uns Irrlehren nicht vom Blick vom Kreuz her abwenden. Es geht dann plötzlich, und jede Irrlehre ist ja irgendwo fromm, es geht plötzlich nur noch um Geistesgaben, nur noch um, ach, was auch immer da uns da so einfällt, die uns dann den Blick von Jesus abwenden. Natürlich sehr fromm, weil sonst wären es ja keine Irrreden, sonst wäre es ja nicht so schwierig, das zu trennen. Aber es ist immer wieder der Maßstab, bringt es mich Jesus näher oder lenkt es mich von ihm ab? Sorgen, die den Blick verstellen können. Ängste und Sorgen, und das ist dieses Wunderbare, wenn wir auf Jesus schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass das dann abfällt, diese ganze Sorgen. Wenn wir auf ihn schauen und uns bewusst werden, wir sind auf dem Weg zu ihm und seiner Herrlichkeit. Und alles, was drumherum ist, fällt plötzlich ab. Und ich bin mir sicher, das kennt ihr auch, in dem Moment, wo man Amen gesagt hat, fängt es wieder an hochzukommen. Und da ist es, denke ich, auch ganz wichtig, dass wir bewusst sagen, nein, dass wir diesen Gedanken keinen Raum geben. Das hat nichts mit Naivität oder Verdrängung zu tun, sondern diesem Bewusstsein, ich bin sein, ich bin in seiner Hand und er sorgt für mich. Sorgen, die uns den Blick verrauben und die Freude rauben wollen. Dinge, die mich vereinnahmen, die mir ganz groß und wichtig werden, wo ich plötzlich keine Zeit mehr für was anderes habe. Medien ganz allgemein gibt es in jeglicher Form, sei es eben das, das Handygedaddelte, sage ich mal, wo ich dann hier noch und da WhatsApp und da Facebook und da dies und jenes und was es nicht alles gibt, die Welt der Spiele, Online-Spiele und so weiter, wie viel Zeit und Ressourcen es in Anspruch nimmt, auch Arbeit, Beruf, kann uns eben gefangen nehmen, dass wir nur noch darin sind. Auch das sind Dinge, wo es eben immer um das richtige Maß geht. Materialismus, ich muss dieses haben, ich muss jenes haben. Ich schaue plötzlich nur noch auf das Äußere. Auch hier kann es manchmal sehr fromm einherkommen, dass man eben nur noch schaut, also wenn die Gemeinde, die muss ja dieses haben, die muss jenes haben, da muss technisches Equipment, Ausstattung und Farbgebung und modernes Design und wenn das alles nicht ist, nee, dann ist das alles Dinge, die uns vereinnahmen können und uns den Blick aufs Kreuz eben verwehren. Und da gilt es, wachsam zu sein. Wie sehr werde ich beeinflusst von anderen Dingen? Und wenn es so leicht wäre und es uns jedes Mal auffallen würde, dann würde es nicht heißen, seid wachsam. Es muss also wirklich eine Wachsamkeit und eine Besonnenheit da sein, das zu erkennen, und letzten Endes Gnade. Und das nächste ist eben das Beten. Das Gebet, was so wichtig ist, was mehr ist als nur ein Wunschzettel oder eine Wunschliste vor Gott zu bringen. Ja, Herr, ich lobe dich, aber bitte das. Und du weißt, und es ist doch so viel mehr. Diese Gemeinschaft mit Gott. Und das ist mir so bewusst geworden, wenn ich bete, wenn wir beten, dann stehen wir vor dem Thron Gottes. Das ist auch etwas, wo mein Verstand aussteigt. Ich bin hier, aber zugleich bin ich in der Gegenwart Gottes. Und das nicht vor seinem Richterthron, sondern vor seinem Gnadenthron. Als Begnadigter, als sein Kind darf ich zu ihm kommen und darf mit ihm reden. Welch ein gewaltiges Vorrecht. Und wenn er dann noch zu uns spricht und sagt, das Gebet, dein Gebet, das Gebet des Gerechten, vermag meinen Arm zu bewegen. Du kannst beten und kannst den Arm des Allmächtigen bewegen. Was ist das für ein gewaltiges Vorrecht, was wir haben dürfen? Ich darf zu ihm kommen wie zu einem Freunde. Ich darf ihm meine Vorhaben erzählen, meine Sorgen, was mich beschäftigt. Alles darf ich ihm offenlegen. Welch ein Vorrecht. Ich darf zu ihm kommen als zu dem hohen Priester, wo ich mit meiner Schuld und meiner Sünde und meinem Versagen immer wieder neu zu ihm kommen darf und es ihm darlegen darf und sagen kann, hier habe ich wieder versagt, hier habe ich gesündigt, Herr, vergib mir und schenke mir Kraft, das nicht wieder zu tun. Diese Buße, diese Umkehr, dieses Umdenken, nicht an der Sünde festzuhalten und ach nee, das habe ich aber noch so gerne, das will ich noch, sondern eben ihm es bereitwillig hinzulegen, eben diese Umkehr zu halten. Ja, und eben zu dem Allmächtigen, der alles in seiner Hand hält. Und eben auch zu meinem Vater. Meinem Vater im Himmel, wo ich sein Kind sein darf. Wo ich einfach da sein darf. Und wenn ich dann noch Jesus mit hineinnehme, der hohe Priester, der auch ist, unser, der uns Freund nennt, der unser Retter geworden ist, unser Fürsprecher beim Vater, ist es ja auch wieder, übersteigt auch unser Denken. Auf der einen Seite sagt er, ich bin der Mittler, ich bin der Fürsprecher. Und dann sagt er im nächsten Zuge, aber nicht ich werde für euch sprechen, sondern ihr selber werdet zum Vater kommen, weil er, ja, wie sagt er, für euch eben da ist, weil er euch hört. Dieses Gewaltige. Und das ist eben dieses Vorrecht, was wir haben dürfen. Und dazu ist es unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, dass wir eben innehalten, wie man so schön sagt. Neudeutsch entschleunigen, aber das passt da nicht hinein, sondern innehalten, in die Ruhe gehen, in die stille Zeit gehen und eben ins Gebet, damit er uns wieder neue Kraft geben kann für all das, was auf uns einstürmt, in den Dingen, in denen wir stehen. Und dazu möchte der Herr uns reichlich Gnade geben, gerade in der heutigen Zeit, und uns segnen. Amen.